Jeder gebe ungefärbten Bericht, wie es in seinem Lande mit unserem Einfluss steht. Mansur, Höchstpriester von Nustra, beginne du mit deinem Bericht. Ein großer Mann von imponierendem Aussehen, scharf gebogener Nase und klugen, doch tückisch blitzenden Augen, erhebt sich würdevoll von seinem Sitze und spricht. Geliebte Brüder, nicht viel änderte sich in Nustra, seit wir zum letzten Mal hier vereint waren, doch habe ich gute Fortschritte auf dem angewiesenen Wege zu berichten. Das Volk der Nustraner ist leicht zu lenken, sobald man ihm seine Bequemlichkeit lässt. Es hängt am Gewohnten, und viele halten deswegen das Alte stets für besser als das Gegenwärtige. Sie schwärmen darum, noch ebenso wie früher von Maban, und halten ihn für einen Gott, der seinerzeit herniederstieg zum Besten des Volkes. Ihr wisst es, Brüder, wie schwer es uns geworden, anstelle der leitenden Ideen Mabans, die unseren zu setzen, um die Gemüter des Volkes so zu lenken, wie es unser Interesse verlangt. Nun ist dieses Werk dank der Trägheit der Geister gelungen. Man denkt in Nustra jetzt, wie wir es wollen. Du Höchster unseres Bundes, weiser Carmono, wolltest, dass Stimmung gemacht werde für Rusar, den neuen Vizekönig. Es ist geschehen. Von den Tempeln des gesamten Nustra aus haben unsere treuen Diener den Willen der Gottheit verkündet, dass Rusar wohlgefällig sei. Dank unseren Vorrichtungen flammten auf den Altären die Opferflammen für ihn hochschlagend und glänzend auf. Rusar, wenn er sich freigebig zeigt und den Ratschlägen dieses Hohen Rates folgt, wird glücklicher Herrscher eines glücklichen Volkes bleiben können. Es ist nicht zu fürchten, dass unsere Herrschaft in Nustra erschüttert werde. Nachdenklich fragt Carmono: Die Nustraner reden noch viel von Mabans Sohn, Muhareb. Ein ganzer Sagenkreis hat sich um die Person des Prinzen gewoben. Sein Verschwinden wird nach allen Richtungen hin erklärt. Bald soll er ermordet, bald ertrunken sein, bald soll Dämon Usklom ihn geraubt haben, bald heißt es, er sei ob der Güte seines Wesens nicht vom Dämon, wohl aber von Anarba, der Schönheitsgöttin, entführt, und er lebe in ihrem Zaubergarten als Gefangener in jugendlicher Frische. Sein Name genügt, um die Nustraner mit Ehrfurcht zu erfüllen. Es ist gut. Wir sprechen später von ihm weiter. Sind alle Stellen des Staates in Nustra noch mit den uns ergebenen Männern besetzt? Sie sind es. Ich danke dir. Berichte nun du, Höchstpriester von Monna. Wie steht es bei euch im Reiche? Ein etwas beleibter Mann, dem die Freude am Genuss von seinem runden Gesicht abgelesen werden kann, erhebt sich und spricht: Heil widerfahre stets unserem Tempel und seinen getreuen Dienern. Wenn irgendwo auf Malona, so steht es gut mit uns im Königreich Monna. Ihr wisst, meine Brüder, dass der Monor ein Leben des ausgiebigsten Genusses führt und er jede ernsthafte Arbeit scheut. Gern überlässt er die Zügel der Regierung solchen Männern, die seine Vergnügungen nicht stören. Und da ist es mir gelungen, ihm zu beweisen, dass in den Kreisen unseres Tempels Nachsicht mit seinen Schwächen besteht und wir imstande sind, seine Sorgen für ihn zu tragen. So war der Monarch gern bereit, dem Tempel die größere Last der Arbeit zu übergeben. Und du trägst diese Last? Unterbricht ihn Carmono kalt und forschend. Zur Ehre des Tempels hat sein Diener bereitwillig die große Last auf sich genommen. Denn es ist eine solche. Mit vollen Händen streut der Monor Geld unter das Volk. Wer ihm schmeichelt, braucht nicht zu arbeiten. Die Mittel fließen ihm in ungeahnter Menge zu. Denn das weiße Rot hat sich in letzter Zeit in unglaublicher Menge in den Feuergegenden unseres Landes vorgefunden, die sich längs des Meeres hinziehen. Er wäre verpflichtet, alles gemünzte Rot der Staatskasse zu übergeben, doch behält er den größeren Teil für sich. Wer ist Münzmeister in Monna? Fragt Carmono. Volto, einer der treuesten Diener unseres Tempels. Ich weiß, sein Bruder wurde auf deine Veranlassung Oberaufseher der aus den Bergen gegrabenen Rotschätze. Er liefert jedoch dem Staate nur die Hälfte ab. Die andere empfängst du und bürgst sie in dem Tempel von Monna. Diese Worte bringen großes Erstaunen im Kreise hervor. Der fast sprachlos gewordene Höchstpriester stammelt endlich darüber. Höchster, wollte ich gerade berichten, denn deinem Auge entgeht nichts. Ich heiße Carmuno, der Weitsichtige, bemerkt trocken der Oberpriester. Und scharf betonend sagt er, berichte jetzt weiter. Monnas Höchstpriester ist eingeschüchtert. Er ist unsicher, wie viel Carmono von seinem Treiben erfahren hat, das klarzustellen nicht seine Absicht war. Jetzt fühlt er, dass eine Lüge, auf der er ertappt wird, ihm verhängnisvoll werden könnte, und entschließt sich darum, nichts zu verschweigen. Mit sicherer Stimme fährt er fort. Im Tempel sind große Schätze aufgehäuft, von denen Arrival nichts weiß, die jedoch dem Tempelrate zur Verfügung stehen, sobald darüber beschlossen wird. Es ist auch Geheimnis geblieben, dass der Tempel eine besonders reichhaltige Grube für sich ausbeutet, deren Funde mit Hilfe Voltos und seines Bruders nur uns zufließen.